möchte euch bitten, noch einen Augenblick mit mir zu beten. Herr, wir bitten dich, gib uns jetzt ein Wort für unsere Herzen und gib uns Herzen für dein Wort. Amen. Ein Angler ist unterwegs mit seinen ganzen Klamotten und er geht auf die Eisfläche und hat alles dabei. Und dann stellt er seine Sachen da mitten auf Eisfläche ab und fängt an, mit dem Hammer ein Loch in das Eis zu hauen, ein schönes großes Loch, und dann hält er seine Angel da rein und angelt und sitzt da so. Und nach einer Zeit hört er eine Stimme. Hier gibt es keine Fische. Er guckt sich um, etwas verwundert, aber angelt weiter. Nach einer Zeit kommt die Stimme zum zweiten Mal. Hier sind keine Fische. Er zuckt mit den Schultern, macht weiter. Dann kommt die Stimme zum dritten Mal. Hier gibt es keine Fische. Er denkt, was ist das? Ist das jetzt eine überraschende Begegnung mit Gott? Und er sagt, er ruft, ist das die Stimme Gottes? Und es kommt die Antwort, nein, dies ist die Stimme des Stadionsprechers der Eissporthalle. Es soll heute um überraschende Begegnungen mit Gott gehen. Und das war anscheinend keine überraschende Begegnung mit Gott, sondern eher vielleicht eine überraschende Begegnung mit der eigenen Dummheit. Aber ich möchte euch gerne von, ich sag mal du, ne? Mich kann auch jeder duzen, ich bin der Andreas, dann ist das so ein bisschen persönlicher. Ich möchte euch gerne von echten Begegnungen mit Gott erzählen. Ich beginne und lese einen kurzen Abschnitt aus diesem Buch von Susanne Niemeyer. Gott stellte eine große Kiste auf die Erde. Was ist das? Fragte der Mensch. Weiß nicht, antwortete eine andere. Sie umrundeten die Kiste und fanden einen Aufkleber. Da steht heilig drauf. Neugierig schauten sie hinein. In der Kiste war etwas, das aussah wie Goldstaub. Voll schön, davon nehme ich was mit. Die beiden stopften sich die Taschen voll und alle anderen taten es ihnen gleich. Dann liefen sie nach Hause, erfreut über ihren wertvollen Fund. Aber ach, als sie den Staub zu Hause hervorholen wollten, reichte ein Hauch und er verteilte sich in alle Himmelsrichtungen. Das Heilige verschwand. Niemand konnte es festhalten. Doch schon bald entdeckte die erste ein Glänzen. Dann der zweite. Man brauchte nur aufmerksam zu schauen, dann war es da. Es lag in der Stunde des Schlafes. In einem Lied. Es fand sich in dem Moment des Wiedersehens. Es lag auf einem alten Bild, auf dem Gesicht eines Krankenpflegers. Man konnte es entdecken in einem einzelnen Wort, in einer Erinnerung, im Schweigen einer Landschaft, beim Teilen von Brot. Manchmal war es da, wenn alles passte. Und manchmal, wenn man am wenigsten damit rechnete, es erhellte die Sonne und es brachte ein Glimm in die Dunkelheit. Jeder konnte es an einem anderen Ort finden, in einem anderen Moment, sogar in einer anderen Sache. Aber immer war es, als würde sich für eine Millisekunde der Himmel öffnen. Es hob den Menschen über den Alltag hinaus. Überall konnte es aufblitzen. Und überall konnte es erinnern, hier ist Gott. Hier begegnet dir Gott. Das wäre meine erste Antwort auf die Frage, wie und wo begegnet mir Gott? Er kann dir in allem begegnen, denn er ist der Schöpfer. Von ihm kommt alles. Und er kann dir in vermeintlich alltäglichen Dingen begegnen. Er kann dir begegnen in einem guten Glas Wein. Er kann dir begegnen in der Sexualität. Er kann dir begegnen in den Pilzen. Meine Frau ist vor kurzem mit einer Freundin unterwegs gewesen und die haben so riesige, wunderschöne Steinpilze gefunden. Und plötzlich hat die Freundin ausgerufen, Gott ist im Pilz. Und sie war total hin und weg. Ich habe einmal auf einer großen Rasenfläche gestanden an einem Abend und der Himmel stand in Flammen. Und ich konnte gar nicht anders, obwohl, auch wenn ich das eben mal kurz getan habe, ich das gar nicht so gewohnt bin, als meine Arme zu heben und zu rufen und zu loben und zu danken und zu preisen. Und ich wusste, da ist er. Jetzt ist er hier. Das ist er. Das wäre meine erste Aussage. Er ist in allem und er kann in allem sein. Und lass es uns so machen, wie es in dem Text eben hieß. Lasst uns aufmerksam sein. Lasst uns dafür einen Blick gewinnen. Das Zweite, eine Szene. Da ist ein junger Mann. Er hatte die Taschen voller Geld. Er hat nämlich sein Erbe ausgezahlt bekommen und er hat sich so richtig gut gehen lassen. Wein, Weib und Gesang, Party bis der Arzt kommt. Und dann, eines Tages, sind die Taschen leer. Es ist alles weg. Übrigens auch die sogenannten Freunde. Als er wieder nüchtern ist, merkt er, mein Magen knurrt und ich habe ja gar nichts mehr, den zu füllen. Was jetzt? Und er sucht und sucht und sucht und er findet schließlich Arbeit auf einer Schweinefarm und sitzt bei den Schweinen. Ganz unten ist er angekommen, ganz unten. Stinkt auch schon wie ein Schwein. Und als er vor lauter Verzweiflung nicht mehr weiß, wie er seinen Magen füllen soll, isst er das Schweinefutter mit, kriegt deswegen noch Ärger mit seinem Chef. Und eines Abends, als er da so sitzt unter den Schweinen, dann denkt er, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Und er denkt zurück an sein Elternhaus. Sein Vater hat auch eine Farm. Da geht es den Schweinehirten und den Tagelöhnern ja besser als mir. Und dann kriegt er Heimweh. Und er denkt, ich will nach Hause. Und ich will meinen Vater um Verzeihung bitten. Vielleicht lässt er mich auch als Schweinehirte bei sich arbeiten. Habe ich es jedenfalls besser als hier. Und er macht sich tatsächlich auf den Weg. Total beschämt ist er, aber er macht sich auf den Weg. Und dann kommt es zu so einer ganz überraschenden Begegnung. Er sieht nach einer Zeit, als er seinem Elternhaus näher kommt, da kommt mir jemand entgegengelaufen. Und als der näher kommt, merkt er, das ist ja tatsächlich mein Vater. Was macht der, dieser ehrwürdige Herr? Der rennt. Und das ist ja richtig peinlich. Sein Umhang fliegt nach oben. Die Leute können ihn unter seinen Umhang gucken. Was macht der Peinliches? Aber anscheinend ist dem Vater das total egal. Der rennt auf ihn zu. Sein Sohn kniet auf dem Boden und will anfangen, sich zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. In dem Moment reißt ihn sein Vater hoch und umarmt ihn und küsst ihn mitten in sein Gesicht. Und sagt, du bist tot gewesen und jetzt bist du lebendig und alles ist wieder gut und wir machen jetzt ein Fest. Und es gibt ein rauschendes Fest. Dieses ist eine Geschichte von Jesus, der ein oder andere wird das gemerkt haben. Und Jesus will damit sagen, so ist Gott und so möchte er dir begegnen als dein Vater. Und mir ist das so groß geworden. Wir haben einen Gott, der kommt nicht in erster Linie so. Mit dir, ich habe Schluss jetzt. Ich habe die Nase voll. Und er kommt auch nicht so. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und er kommt auch nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger. Mit dem moralisch erhobenen Zeigefinger. Und er kommt auch nicht so und will uns richtig klein machen. Sondern wisst ihr, wie er kommt? Er kommt so. Und damit wir das glauben können und um seine Liebe zu beweisen und ein für alle Mal festzumachen, hat er sich so an ein Kreuz nageln lassen in Jesus. um uns zu zeigen, nie wieder anders will ich dir begegnen als so mit den offenen Armen. Und ich warte auf dich, dein ganzes Leben lang. Egal, ob du weit weg bist oder nah dran, das ist meine große Sehnsucht, dass du nach Hause kommst. Und dann werde ich dich in meine Arme schließen und werde dich mitten in dein Sündergesicht hineinküssen, egal wie dreckig das ist, egal was du hinter dir hast. Das ist unser Gott und so möchte er uns begegnen. Das möchte ich euch heute Morgen nochmal sagen. Vielleicht ist der ein oder andere hier, der denkt, ach, ich vergesse Gott doch viel zu oft in meinem Leben. Ja, hier bin ich mal in der Kirche bei meinem Alltag. Da sieht es doch ganz anders aus. Ich bin doch viel zu schuldig. Ich bin doch viel zu unchristlich. Ich möchte dir das dann nochmal sagen. Es gibt eine ewige Liebe, die ist unzerstörbar und die gilt dir. Und er liebt dich in dem Moment, wo du es nicht gebacken kriegst, auch dein Christsein nicht gebacken bist, genauso wie in dem Moment, wie du so toll bist wie dein Pastor oder was weiß ich wer. Kein bisschen anders. Und dafür hat er sich verbürgt in Jesus. Da hat er sich auf seine Liebe zu dir festnageln lassen, buchstäblich. Und ich möchte das auch allen guten, frommen Christen und tollen Mitarbeitern, und hier gibt es eine ganze Menge, das spürt man sofort, wenn man in der Gemeinde kommt, sagen, mach das weiter so, aber davon hängt seine Liebe nicht ab. Genießt vor allen Dingen seine Liebe einfach umsonst. Einfach umsonst. Davon hängt seine Liebe niemals ab. Und auch wenn du vielleicht eines Tages nicht mehr so toll mitarbeiten kannst, er liebt dich noch immer genauso. Und er möchte dir immer und immer und immer wieder neu begegnen, als der Gott mit den offenen Armen, der dich in die Arme schließt und bei dem du zu Hause sein kannst. Nächster Punkt. Heiko Herrlich wird dem einen oder anderen vielleicht von den Älteren bekannt sein und den Fußballexperten, war Bundesliga-Fußballer von 1989 bis 2004. Er hatte über 250 Einsätze für Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Und in einem Jahr ist er Torschützenkönig geworden und er hat einige Länderspiele gemacht. Jetzt ist er vor kurzem wieder aufgetaucht als Trainer, ist inzwischen 49 Jahre alt. In 2017, 2018 war er Cheftrainer bei Bayer Leverkusen. Im Herbst 2000, also mitten so auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wurde ihm plötzlich ständig irgendwie schwindelig beim Training, beim Spiel. Und dann bekam er die Diagnose Hirntumor, Krebs. Lange Zeit hörte man nichts von ihm. Dann, und das habe ich immer noch vor Augen, gab es ein bisschen mehr als ein Jahr später eine Pressekonferenz bei Borussia Dortmund plötzlich. Ich habe diesen Fernsehbericht noch vor Augen, wie er da saß, vorne auf der Bühne, neben ihm der Manager und Vorstandsleute von Borussia Dortmund und er mittendrin und vor ihm der ganze Saal voll von Journalisten. Und es wird gesagt, Heiko Herrlich geht's besser und er ist anscheinend geheilt und er wird wieder spielen. Er nimmt den Trainingsbetrieb wieder auf. Und dann erzählt Heiko Herrlich und plötzlich erzählt er diesen Leuten, also das war jetzt keine Kirche und so, ist klar, da erzählt er, also an dem Tag, als ich die Diagnose bekam, Krebs, da war es so, als wenn mir einer den Boden unter den Füßen weggezogen hätte. Und dann erzählt er weiter und sagt, und ich habe die Gegenwart Gottes noch nie so stark in meinem Leben erlebt, wie in der Woche, die dann folgte. Obwohl ich auch vermuten könnte, dass ich daran sterben werde und das nicht überleben werde. Und ich habe es noch nie so sehr in meinem Leben gespürt wie in dieser Woche. Gott hält mich fest. Und etwas Ähnliches haben Menschen immer und immer wieder erlebt. Meine Schwester, die im Moment auch in einer richtigen Tiefe ist, hat mir auch davon erzählt, dass Gott Menschen vor allen Dingen begegnet in der Tiefe, in den Tiefen und im Leid ihres Lebens. Da gibt es den Dietrich Bonhoeffer, der das bekannt hat und ein Lied darüber gemacht hat. Und da gibt es viele, viele namenlose Christen, die das genauso erlebt haben. Vielleicht heilt Gott nicht. Und vielleicht erhört er viele hundert Gebete nicht und ein Mensch stirbt. Dietrich Bonhoeffer musste auch sterben. Und er bewahrt nicht immer vor dem Tod. Aber er möchte uns begegnen in den Tiefen unseres Lebens. Er ist da. Er hält mich und dich. Ganz besonders da. Gott begegnet uns im Leid, in den Tiefen. Eine weitere Begegnung, von der ich euch erzählen möchte, ist eine Begegnung sozusagen in der Zukunft, die vor uns allen liegt noch, nämlich die Begegnung im Gericht. Das wird auf uns alle zukommen, sagt uns die Bibel. Wir werden einmal alle vor Gott stehen mit unserem Leben. Im Gedenken an das Geburtstagskind, das heute 536 Jahre alt wird, Martin Luther, möchte ich euch mal erzählen in freier Form, wie Luther das mal gesagt hat, wie er sich das vorstellt, wenn er diese Begegnung hat. Und ich glaube, es wird nicht viel anders bei uns aussehen. Luther sagt, dann stehe ich vor Gott. Und er wird zu mir sagen, es wird sozusagen eine überraschende Begegnung sein, er wird zu mir sagen, geh weg von mir. Du bist ein Sünder. Du hast alle meine Gebote übertreten. Und Luther sagt dann weiter, und dann würde ich am liebsten verzweifeln und mich an den Baum hängen wie der Judas. Aber nein, das lasse ich doch bleiben. Nämlich, dann weiß ich, dann steht auf einmal Jesus neben mir. Und dann geht er mit mir zusammen zum Vater. Und dann sagt Jesus zum Vater, ja, Vater, der Martin, das ist ein Sünder. Er hat wirklich alle deine Gebote übertreten. Und der Andreas ist auch ein Sünder. Aber guck mal, er hängt sich an mich. Und ich bitte dich, dieses Anhängsel muss durch. Lass ihn durchschlupfen. Und dann geht die Tür auf zum Himmel. Nicht, weil der Martin oder weil der Andreas so tolle Leute sind, sondern weil Jesus für sie gestorben ist, weil Jesus für dich gestorben ist. Das ist die Perspektive, die wir haben als Christen, dass wir voll Glauben auf das Gericht zugehen können. Nicht, weil wir so tolle Christen sind, sondern wenn wir uns als Christen an Jesus hängen, immer wieder neu und ihn festhalten und erst recht in unserem Sterben. Dann wird er sagen, der gehört zu mir, ich bin für ihn gestorben, die gehört zu mir. Lass sie durchschlupfen. Und der Vater wird es gerne tun. Das ist unser größtes Glück, wovon wir allein leben können als Christen. Jesus, das Kreuz, die Gnade. Lasst uns davon leben. Lasst uns daran hängen. Meine letzte Antwort. Man könnte von vielen Begegnungen mit Gott berichten. Ich kann da nur so eine Auswahl treffen. Und die Bibel berichtet ja ständig von Begegnungen mit ihm. Ich lese einen Abschnitt aus Matthäus 25. Auszugsweise. Da ist die Überschrift auch vom Weltgericht bei diesem Abschnitt ab Vers 31. Wenn aber der Menschensohn, und damit bezeichnet sich Jesus immer selbst, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder, in Klammern ein Ausländer, ein Flüchtling gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Was ihr getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Was ihr getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan. Und einige Verse weiter. Und was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Interessanter Bibelabschnitt. Könnte man jetzt viel zu sagen. Ich möchte nur so viel sagen. Jesus identifiziert sich hier mit den Menschen am Rand. Mit den Hilflosen, mit den Armen, mit den Flüchtlingen. Und ich möchte das mal ganz konkret machen. Wenn du einen Bettler in der Fußgängerzone siehst, und vielleicht sprichst du ihn gar nicht an, aber vielleicht denkst du so, der schmutzige Typ, der sollte mal lieber arbeiten oder sollte nicht so viel trinken, und gehst voll Verachtung weiter, dann sitzt Jesus da und dann lässt du Jesus einfach voll Verachtung dort sitzen. Und wenn du zumindest einen freundlichen Blick für ihn hast oder ein freundliches Wort oder ihn vielleicht sogar was gibst oder ihn vielleicht sogar einlädst zu McDonald's oder so, weil du ihm ja wirklich die Vermutung hast, er könnte das vertrinken und nur für Alkohol ausgeben, dann lädst du in dem Moment Jesus ein und gehst mit Jesus zu McDonald's. Und so genauso ist es mit dem Außenseiter in deiner Kantine, der immer allein da sitzt. Oder in deiner Klasse, mit dem keiner wirklich spricht, weil er so seltsame Klamotten anhat. Oder weil er vielleicht komisch riecht. Da sitzt Jesus. Und Jesus ist der Flüchtling im Mittelmeer, der ertrinkt. Und Jesus ist das Embryo vor der Geburt, das abgetrieben wird. Und Jesus ist das Kind in Afrika, ohne Perspektive, jemals im Leben auf den grünen Zweig zu kommen oder gute Bildung zu bekommen oder die Chance zu bekommen, einen guten Job zu bekommen. Und Jesus sagt zu dir, das bin ich. In diesen Menschen begegne ich dir. Da kannst du mir begegnen. Und so wird Jesus über 100.000 Mal jedes Jahr in unserem Land abgetrieben, in unserem modernen Deutschland. Und kein Mensch spricht davon. Meistens noch nicht mal die Christen. Die sitzen gemütlich in ihren Gottesdiensten und feiern. Ich ja auch mit. Und wenn eine Demo in Berlin ist, um da mal drauf aufmerksam zu machen, dann sind da eigentlich auch herzlich wenig von den Christen, jedenfalls von den Evangelischen. Und so ertrinkt Jesus tausendfach im Mittelmeer, weil wir modernes Europa sagen, nein, unseren Wohlstand, den lassen wir uns doch nicht nehmen. Das wäre ja ein Ding. Und ihr wisst alle, wir könnten jetzt noch viel, viel, viel aufzählen von den Missständen in unserer Welt. Von all dem Elend, von all der Not, von der Unterdrückung, von der Quälerei, von dem Hunger. Und es ist wirklich zum Heulen. Übrigens, hast du schon mal geheult deswegen? Lässt du das ran an dich? Und die Frage ist natürlich, was kann man denn tun? Was kann man denn tun? Ist nicht alles nur, was man versucht zu tun, was wir auch als Kirche versuchen, als Einzelne versuchen, immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Und wenn wir was tun, müssen wir nicht die Angst haben, dass das meiste in irgendwelchen Verwaltungsstrukturen hängen bleibt, nicht ankommt oder in den Taschen irgendwelcher korrupten Politiker? Und diese Fragen sind auch berechtigt. Aber es gibt gute Hilfsorganisationen, die wirklich effektiv helfen. Nicht nur Compassion, auch andere. Ich bin nicht hier, um andere Hilfsorganisationen schlecht zu machen. Und auch Compassion mit aus Deutschland über 20.000 Patenkindern und weltweit über 200.000, ich glaube sogar 2 Millionen Patenkinder, wird die Armut in dieser Welt nicht beseitigen. Das ist einfach unrealistisch. Dazu ist das alles viel zu komplex. Wir können nicht die Welt retten. Aber jeder von uns kann die Welt eines Kindes komplett ändern. Das können wir. Stell dir mal vor, und das ist eine Menge. Du kannst die Welt eines Kindes ändern. Mit 30 Euro im Monat, das kostet ein Patenkind bei Compassion. Ich habe für mich Compassion kennengelernt vor ungefähr 2 Jahren und war so überzeugt davon, dass ich gesagt habe, da möchte ich mitarbeiten. Das Motto von Compassion ist, Kinder aus Armut retten im Namen von Jesus. Und dann gibt es 3 Mottos, Kinder im Mittelpunkt, Gemeinden als Partner und Kinder im Blickpunkt, Gemeinden als Partner, Jesus im Mittelpunkt. Das hat mich auch überzeugt an Compassion, dass es auch immer um Jesus geht, um das Evangelium, was mir das Wichtigste ist im Leben. Wie ich schon sagte, das Motto von Compassion ist, Kinder aus Armut retten im Namen von Jesus. Und ich bin auch deswegen hier heute Morgen, um euch zu bitten, im Namen von Jesus zu bitten, helft dabei, Kinder aus Armut zu retten. Und vielleicht wird Jesus einmal zu uns sagen oder zu dir sagen, ich war ein armes Kind in einem armen Land, aber du hast dein Herz und dein Portemonnaie für mich geöffnet und meine Welt verändert. Ich habe eine hoffnungsvolle Perspektive für mein Leben bekommen durch dich. Ich komme zum Schluss. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wir haben einen, und das ist unser großes Glück, wir haben einen Gott, der auf Begegnung aus ist, der uns und noch viel mehr, der mir ganz persönlich, mir eigentlich unwichtigen Menschen, aber ich bin ihm so wichtig, dass er mir persönlich begegnen möchte. Und ich hoffe sehr und ich bete dafür und ich wünsche euch das sehr, dass ihr ihm in dieser neuen Woche ganz konkret begegnet. In irgendeiner Kleinigkeit oder so, dass ihr in 20 Jahren euch noch genau daran erinnern könnt. Und dass er euch begegnet in den Höhen und in den Tiefen eures Lebens, vielleicht heute in einem neuen Patenkind. Und ich wünsche dir, dass diese Begegnung, wie immer die auch aussieht, diese Begegnung tiefes Glück und Freude und Trost und Ermutigung für dich sind und dass etwas immer wieder neu von dem Glanz seiner Herrlichkeit und seiner Gnade in dein Leben kommt und dort aufleuchtet. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit der Stille haben, dass wir nochmal in Ruhe darüber nachdenken können, was wir gehört haben und was es für uns bedeuten könnte. Und wir können auch mit Jesus im stillen Gebet darüber reden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.